Die Predigt starten, wollen wir noch ein Gebet sprechen. Lieber Gott, ich möchte dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort zur Gänze aufnehmen können, dass es uns stärkt, Trost und Kraft, Glück und Freude für die nächste Woche spendet. Segnen Samuel, dass er die richtigen Worte findet für uns, die er vorbereitet hat. Und mach sein Herz ruhig und danke, dass er sich für uns vorbereitet hat. Amen.
Ja, vielen Dank, Evi, fürs mit hineinnehmen in den Gottesdienst. Danke, Daniela und Albin, für die musikalische Umrahmung. Mein Name ist Samuel, habt ihr ja jetzt schon erfahren, für die, die mich nicht kennen. Und ich darf heute gemeinsam mit euch einen Blick in das Wort Gottes werfen. Also auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Glück gehabt ist so ein häufig verwendeter Ausspruch, der uns allen bestimmt schon einmal über die Lippen gegangen ist. Wir sagen Glück gehabt, wenn etwas gut ausgegangen ist. Wenn das Auto nach einem Unfall nur einen Blechschaden hat, wenn wir entgegen aller Erwartungen die Prüfung doch bestehen, wenn die Diagnose des Arztes doch nicht so schlimm ausfällt und ganz banal, wenn der Wetterbericht Regen angesagt hat, wir unseren Regenschirm zu Hause vergessen haben und es dann doch nicht regnet. Wahrscheinlich bietet sich uns eher selten die Gelegenheit, Glück gehabt, nach einem Lottogewinn auszurufen. Leider. Der Mensch ersehnt sich nach Glück. Und dabei geht es um viel mehr als um ein schnell dahingesagtes Glück gehabt. Glück hat etwas damit zu tun, wie etwas ausgeht. Glück ist eine Dimension, deren Qualität sich erst im Nachhinein erweist, wenn man am Ende nochmal zurückschaut. Vom Ende her gesehen nochmal drauf schaut. Im Psalm 73, Vers 28 lesen wir, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. In anderen Übersetzungen heißt, ich lese euch alle vor, ich habe sie alle gut gefunden, sind glaube ich 13 Verse, das müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Doch für mich, Gott nahe zu kommen, ist mein großes Gut. Es ist mein großes Gut, Gott nahe zu kommen. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Es ist mir gut. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück, sagt die Hoffnung für alle, ähnlich wie die gute Nachricht. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Dass ich mich zu Gott halte, ist meine Freude. Mir aber ist Gottes Nähe beglückend. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn, um all deine Werke zu verkünden. Gottes Nähe ist beglückend. Doch mir tut Gottes Nähe gut, haben wir ähnlich schon gehabt. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend, haben wir auch schon gehabt. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Es geht mir gut, wenn ich mich nahe an Gott halte. Nächster Vers gefällt mir ganz besonders. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Die Nähe Gottes ist köstlich. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Mein Glück ist es, Gott nahe zu sein. Der Psalmist Asaf setzt sich in Psalm 73 intensiv mit seiner im Moment keineswegs glücklichen Situation auseinander und er lässt uns hier an seinen zwiespältigen Gedanken teilhaben. Asaf, er gewährt uns hier einen Blick in sein angefochtenes Herz. Und wir dürfen dabei, wenn wir die Verse weiterlesen, eine erstaunliche Verwandlung erleben. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Mit diesen Worten in den ersten zwei Versen beginnt Asaf den Psalm 73. Warum dieses Ich aber am Anfang des zweiten Verses? Das erfahren wir, wenn wir weiterlesen, ab Vers 3. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Die Verse 3 bis 12. Nochmal, warum dieses Ich aber zu Beginn des zweiten Verses? Der Psalmist Asaf, er erträgt es nicht, dass Menschen, die ohne Gott leben und sich nicht um ihre Mitmenschen kümmern, das Glück scheinbar für sich gepachtet haben. Ausgerechnet die Gottlosen, die Ungläubigen, sie führen ein so erfolgreiches Leben. In Vers 21 heißt es, da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wir lesen hier, wie sehr Asaf unter der in seinen Augen so ungerechten Situation litt. Asaf hätte fast sein Vertrauen in Gott verloren. Er hätte sich fast von Gott abgewandt. Naja, warum sich überhaupt anstrengen? Warum nach Gottes Geboten leben und versuchen, sein Herz reinzuhalten? War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer, heißt es in den Versen 13 und 14. All jene, die sich über Gott erheben, werden nicht bestraft. Nein, ihre Haltung und ihr Handeln sind auch noch von Erfolg gekrönt. Und sie nehmen das wiederum zum Anlass, um sich über Gott zu erheben und andere mitzuziehen, in ihren Bann zu ziehen. Und selbst unser Psalmist hier lässt sich davon mitreißen, in diese Gedanken hinein. Wenn wir das so lesen, dann hört sich das doch relativ aktuell an, meiner Meinung nach. Sind in unserer Welt nicht auch diejenigen an der Macht, die rücksichtslos nur ihre eigenen Interessen vorantreiben? Sie suchen nur ihren eigenen Gewinn und nehmen dabei keinerlei Rücksicht auf den Schöpfer und seine Schöpfung. Und selbst in unserem persönlichen Umfeld, ich kann es von mir sagen, ihr müsst in euer eigenes Umfeld reinschauen, selbst in unserem persönlichen Umfeld könnte man oft meinen, der Ehrliche ist der Dumme. Ich kann Asafs quälende Gedanken nur allzu gut nachvollziehen. Aber Asaf suhlt sich nicht in diesen Gedanken. Er bleibt nicht in diesen Gedanken stecken, sein Glück. Sondern er geht weiter und er erkennt, deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Diese Gedanken, sie sind mir zu schwer, Diese Gedanken, sie machen mich kaputt. Diese Gedanken, sie entfernen mich von Gott. Asaph hat erkannt, diese Gedanken, er muss sich von diesen Gedanken befreien. Sie sind ihm zu schwer, sie machen ihn kaputt. Sie entfernen ihn von Gott und das ist das Letzte, was er möchte. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet, steht in Vers 17. Asaph, er bricht aus seinen quälenden Gedanken aus und er tritt ein in Gottes Heiligtum, in seine Nähe. Er erkennt, wie brüchig das Fundament ist, auf dem die Gottlosen, die Ungläubigen stehen. Er erkennt, wie schnell ihre Glückssträhne reißen kann. Und er erkennt, wie fest das Fundament ist, auf dem sein Leben steht. Ich lese weiter ab Vers 18. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Die aber, die dich verlassen, werden umkommen, denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Verse 18 bis 27. Am Ende seines Gebets nimmt Asaph dieses Ich aber vom Anfang wieder auf. Ich aber. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und es bedeutet, Gott ist mir nahe und ich bin Gott nahe. Gott ist mir nahe. Würde ich Gottes Gegenwart und Nähe überhaupt aushalten? Gottes Nähe? Gott von Angesicht zu Angesicht sehen? Ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Und nur wenige Menschen durften sich Gott stellvertretend für alle anderen nähern, beispielsweise die Hohepriester im Allerheiligsten. Für Gottes Nähe zu uns Menschen möchte ich an dieser Stelle als Beispiel den Weinstock und die Reben heranziehen. Weinstock und Reben, sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In Jesus und durch Jesus hat Gott selbst die unmittelbare Nähe zu sich hergestellt, wiederhergestellt. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz die Brücke zum Vaterherz geschlagen. Die Brücke, über die wir zu Gottes Heiligtum gelangen und in seine Nähe eintreten dürfen. Gott ist mir nahe. Und ich bin Gott nahe. Asaph erfährt und er gesteht sich vor Gott ein, die aber, die dich verlassen, werden umkommen, denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden, steht im 27. Vers. Der Wert seines ganzen Lebens und seines ganzen Schaffens hängt davon ab, ob er in Gottes Heiligtum in seiner Nähe bleibt oder nicht. In Gottes Heiligtum, in Gottes Nähe erfährt Asaph, was wirklich zählt. Nichts und niemand auf Erden oder im Himmel kann für ihn die Nähe Gottes, die Nähe zu Gott aufwiegen. Die Nähe Gottes, sie tut ihm gut. Die Nähe Gottes, sie tut seinem Leben gut. Die Nähe Gottes ist seine Freude. Die Nähe Gottes ist sein Glück. Was tut mir und meinem Leben gut? Was ist meine Freude? Was ist mein Glück? Ist meine Antwort auf all diese Fragen immer die Nähe Gottes? Und wie sieht's da bei dir aus? Wie würdest du diese Fragen beantworten? Lautet deine Antwort auch immer die Nähe Gottes? Der Duden definiert Glück als etwas, das Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Ein besonders günstiger Zufall, eine günstige Fügung des Schicksals. Und weiter ist Glück laut Duden eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, das man sich gewünscht hat. Ein Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Würden wir 10 verschiedene Menschen fragen, wie sie den Begriff Glück definieren und was Glück für sie persönlich bedeutet, dann würden wir 20 unterschiedliche Antworten erhalten. Jeder Mensch definiert Glück anders. Ein Beispiel dazu, ich habe jetzt im August an den Wochenenden meinen Cousin während der Festspielzeit im Limousinenservice unterstützt. Und es war echt spannend, die Gespräche meiner Fahrgäste zu belauschen. Es handelt sich dabei hauptsächlich oder in den meisten Fällen um sehr betuchte Leute. Und dementsprechend sind auch die Gespräche ausgefallen. Das waren so Gespräche wie, oh, hast du jetzt gerade den Porsche da auf der Straße gesehen? Ich habe mir jetzt den und den Oldtimer gekauft. Das und das Auto ist noch so ein Traum, das möchte ich mir gern holen. Ich habe gerade in die und die Immobilie investiert. Wir haben neulich gerade mit dem und dem CEO von der und der Luxusmodemarke gesprochen. Und diese Gespräche, sie waren spannend anzuhören, zu belauschen. Aber sie haben auch in mir nachgewirkt. Irgendwann waren die Lana abends und ich im Thumsee baden, so wie wir das jetzt eigentlich fast jeden Abend gemacht haben im Sommer, wenn es möglich war. Und wir schwimmen so und es war einfach ein schöner Moment und ich habe ihr das so erzählt, was die Leute so gesprochen haben während den Autofahrten. Sie waren ja meistens kurz, die lassen sich ja immer nur vom Hotel zum Festspielhaus fahren und wieder zurück oder zum Essen vielleicht noch. Und ich sage zu Lana, hier zu schwimmen, die Natur zu genießen, die Kühle, die Frische des Wassers zu erleben, das sind meine Glücksmomente. Mehr brauche ich eigentlich nicht. 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, 8 Milliarden Glücksdefinitionen. Jeder Mensch definiert Glück anders. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger zu seinem Glück. Nochmal, wie würden wir die oben gestellten Fragen beantworten? Und nochmal zur Erinnerung, was tut mir und meinem Leben gut? Was ist meine Freude? Was ist mein Glück? Und ich stelle jetzt einfach mal die provokante Behauptung auf, dass niemand von uns mit die Nähe Gottes antworten würde, im ersten Anlauf. Würden wir nicht viel eher mit Familie, Erfolg im Beruf, Freunde, unvergessliche Urlaubsmomente, Bademomente im Thumsee, Gesundheit oder finanzielle Unabhängigkeit antworten? Bitte versteht es mich nicht falsch. All diese Dinge sind nicht verwerflich. All diese Dinge dürfen wir genießen, wenn sie uns zuteil werden. Aber wenn wir unseren einzigen Wert in alledem sehen, dann schieben sich diese Dinge zwischen uns und Gott. Sie drängen sich in unsere Beziehung zwischen Gott und uns. Und all diese Dinge, das dürfen wir nicht vergessen, all diese Dinge, sie sind vergänglich. Sie geben uns keinen dauerhaften Halt im Leben. Familie ist super, ich liebe meine Familie. Aber ich weiß, es ist vergänglich. Es sind Geschenke auf Zeit. Das ist uns vermutlich manchmal mehr und manchmal weniger bewusst. Ganz nahe bei Gott zu bleiben, das schaffe ich nicht aus eigener Kraft heraus. Und das erkennt auch Asaf. Er sagt zwar, doch ich gehöre noch immer zu dir, fügt aber gleich im Anschluss daran an, du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Gott ist mir nahe und ich bin Gott nahe. Und auf ganz besondere Art und Weise können wir Gottes Heiligtum, Gottes Nähe im Abendmahl erleben. Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und Jesus spricht uns dabei ganz persönlich zu: Ich bin für dich. In Brot und Wein oder Traubensaft, wie bei uns, ist uns Jesus ganz nahe. In Brot und Traubensaft dürfen wir Jesu Freundlichkeit und Güte schmecken. Wie bei Asaf in Gottes Heiligtum kann Gottes Nähe auch bei uns und in uns Veränderung bewirken, unser Leben verändern. Und wie Asaf dürfen auch wir erkennen, dass wir mit all unseren Fragen, unserer Verzweiflung, unserem Versagen und unserer Schuld nicht alleine sind. Ein Geschenk, das uns Gott zuteil werden lässt. Ein Geschenk, von dem wir so viel bekommen, wie wir brauchen. Ein Geschenk, von dem wir mehr bekommen, als wir brauchen. Gott begegnet uns und er begegnet uns auch durch Menschen in unserem Leben. Feiern wir die Gemeinschaft. Bei Gott kommen wir nicht zu kurz. Und auch wenn wir uns immer wieder von Gott entfernen, oft sogar ohne es selbst zu merken, bleibt Gott uns doch nahe. Das ist dein Glück. Das ist mein Glück, das ist unser Glück. Eine göttliche Definition von Glück. Gott ist mir nahe, ich bin Gott nahe. Und wenn wir auf das Kreuz schauen und das Abendmahl miteinander feiern, dann dürfen wir uns ganz bewusst daran erinnern, Gott lädt uns in sein Heiligtum, in seine Nähe ein. Die Türe, sie steht weit offen und wir sind eingeladen, einzutreten. Gott empfängt uns mit offenen Armen, er freut sich über uns, er freut sich, sich mit uns an den Tisch zu setzen, er freut sich, sich mit uns auf den Weg zu machen. Das ist das vollkommene, das göttliche Glück. Amen. Und es freut mich sehr, dass wir das jetzt miteinander tun dürfen, miteinander das Abendmahl feiern dürfen, miteinander feiern dürfen, dass Gott uns nahe ist und wir ihm nahe sein dürfen. Lasst uns dieses Glück feiern, miteinander glücklich sein. Ihr seht es schon, der Albin ist schon da. Wir singen noch ein Lied miteinander und danach kommt der Friedrich hier nach vorne auf die Bühne. Er wird uns durch das Abendmahl leiten. Gott segne uns.